Rota, Taro, Orat, Tora, Ator. Herzlich willkommen in der Welt des Tarots. Vier Buchstaben angeordnet um das Rad des Schicksals, das Rad des Lebens, eine der Karten des Tarotspiels. Vier Buchstaben, die fünf Wörter bilden. Rota, Taro, das Rad des Tarots, Orat, Tora, Ator. Verkündet das Gesetz der Einweihung. Begeben wir uns heute auf einen Einweihungsweg? Ist es einfach nur ein Kartenspiel? Oder was ist Tarot? Manch einer mag sich eine dunkelhaarige, geheimnisvolle Schönheit vorstellen, die bei Kerzenlicht in die Wahrsagekugel schaut und die Karten legt. Ein anderer mag an eine rothaarige Hexe denken, die die Karten geheimnisvoll in der Dunkelheit präsentiert. Ich muss euch enttäuschen, das werdet ihr von mir heute nicht hören. Auch das ist eine Art, sich mit Tarotkarten auseinanderzusetzen, aber wie gesagt, von mir bekommt ihr heute anderes zu hören. Und deswegen schießen wir diese Vorstellung gleich mal in den Wind. Und ab die Post. Schauen wir uns die Tarotkarten an. Es sind 78 an der Zahl. Ich habe sie da mal auf den Tisch geworfen. Wir sehen verschiedene Bilder, wir sehen Symbole, wir sehen, dass manche beschriftet sind, andere tragen Zahlen. 78 Karten. Lasst sie mal auf euch wirken. Können wir da eine Systematik hineinbringen? Schauen wir uns das einmal an. Diese 78 Karten sind unterteilt in 22 Trümpfe, die sogenannten großen Arkana. Sie sind weiters aufgebaut aus den kleinen Arkana. Das sind 4 mal 10 Karten, die verschiedene Symbole tragen. Wir sehen hier die Schwerter, wir sehen hier die Stäbe, wir sehen hier eine Karte mit Scheiben und hier eine Karte mit Kelchen. Man darf es so betrachten, dass jedes dieser Symbole für ein Element steht. Die Kelche stehen für das Wasser, die Scheiben für die Erde, die Schwerter für die Luft, den Intellekt und die Stäbe für das Feuer. Und damit tun wir uns als Astrologen schon ein bisschen leichter, diese Karten zu deuten. Dann gibt es noch Hofkarten. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie jeweils zwei Elemente in sich vereinen. Der König steht für das Feuer. Die Königin für das Wasser, die Ritter stehen für die Luft und die Buben oder Pagen für die Erde. Hier sehen wir zum Beispiel den König der Stäbe. Der König steht für Feuer und er trägt einen Stab. Das heißt, ich habe da im Hintergrund die Feuerenergie und im Vordergrund auch nochmal die Feuerenergie. Das schauen wir uns dann später noch einmal ein bisschen genauer an. Was macht man bei Tarot? Das Bewusste stellt eine Frage an das Unbewusste. C.G. Jung hat einmal gesagt, wir kommen nicht als Tabula rasa auf die Welt. Unsere Seele ist nicht leer. Unsere Seele trägt in sich einen archetypischen Lebensweg. Es trägt in sich ein kollektives Unbewusstes. Und das sprechen wir an, wenn wir uns mit den Tarotkarten beschäftigen. Bei den Tarotkarten arbeiten wir sehr viel mit Bildern. Das ist der Vorteil gegenüber der Astrologie. Diese Bilder schaffen einen unmittelbaren Zugang zu den Seelen und die Menschen, die die Karten sehen, können damit gleich etwas anfangen. Auch wenn sie jetzt nichts von der Deutung verstehen, von den Farben, von den Bildern, die sie sehen, werden sie angesprochen. Gemeinsam mit der Astrologie haben sie die Symbole. Die Astrologie arbeitet mit Symbolen und auch die Tarotkarten arbeiten mit Symbolen. Diese müssen wir deuten. Und um das Deuten kommen wir weder in der Astrologie noch bei den Tarotkarten herum. Hier habe ich euch einmal die großen Arkana zusammengestellt und die werden wir nachher kennenlernen. Schreckt euch jetzt nicht, ihr braucht jetzt auch nicht euch sehr heftig konzentrieren. Ich habe es euch nur mal zeigen wollen und wir machen jetzt einfach mal weiter und legen die kurz einmal beiseite. Schauen wir uns zuerst einmal an, woher kommt Tarot überhaupt? Woher kommen die Karten? Kennt von euch jemand Tarok? Gibt es Kartenspieler unter euch? Ja, wunderbar, die Susi kennt die Karten schon, Gregor auch. Also Tarok, das sind im Prinzip die Tarotkarten. Es war, beide kommen von den Mamelucken, soweit man weiß. Es ist vieles in der Dunkelheit, was die Geschichte des Tarots betrifft. Und die Mamelucken haben in Ägypten und Syrien gelebt und geherrscht ungefähr im 13. Jahrhundert. Und sie haben ein Kartenspiel erfunden. Das sieht man hier, das sind die Asse, die gibt es auch heute noch. Man hat auch damals schon Stäbe, Münzen, Kelche und Schwerter gekannt. Wie gesagt, es waren reine Spielkarten, die zum Vergnügen benutzt wurden. Und sehr lustig ist, dass dieses Ass der Stäbe hat hier einen Poloschläger drauf, weil die Mamelucken waren begeisterte Poloschläger. Also so kommt es zu dieser Gestaltung der Karten. Dann war es so, dass diese Karten ihren Weg nach Europa gefunden haben. Nicht über die Zigeuner, wie man manchmal hört, aber irgendwie sind sie nach Europa gekommen. Die ersten Erwähnungen waren so im 14. Jahrhundert ungefähr, und zwar durch Verbote. Zum Beispiel hat ein Schweizer Mönch hat diese Karten verboten, und diese Verbote, die wurden aufgeschrieben und dies hat man dann gefunden. Aber wie gesagt, es waren reine Spielkarten. Dann hat es im 15. Jahrhundert das erste richtige Tarot-Deck gegeben, und zwar war das das Visconti Sforza-Deck. Das ist in Norditalien entstanden von den Fürstenhäusern Visconti und Sforza. Und man hat hier, das ist der Magier, hier haben wir die Herrscherin, hier den Narren, die Liebenden und den Teufel. Also man kennt schon diese Motive des Tarots und hat sie verwendet. Es gibt, man hat die Fürsten gemalt. Also das sind Abbildungen von der Fürstenfamilie. Es gibt keine Beschriftungen, es gibt keine Zahlen. Man weiß nicht, in welcher Reihenfolge sie verwendet wurden. Aus dem einfachen Grund, die Leute konnten damals nicht lesen. Also brauche ich auch nichts draufschreiben. Also deswegen hat man die Bilder gewählt. Dann entstand in Frankreich zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert das Tarot de Marseille. Auch dieses Tarot-Deck war noch, es waren noch reine Spielkarten, die in verschiedensten Variationen auf dem Markt waren und weiterverbreitet wurden. Hier habe ich euch eine davon abgebildet, dass ihr euch die anschauen könnt. Man sieht die Motive von damals schon. Man sieht eine etwas andere Symbolik als heute, aber im Prinzip ist das der Ursprung der heutigen Tarotkarten. Im romanischen Raum sind sie heute noch sehr begehrt. Und da waren es auch noch am Anfang Spielkarten. Und dann kam dieser Herr ins Spiel. 1781 begann mit Antoine Cour de Gobelin die Geschichte des Tarots, wie wir es kennen. Er war ein Universalgelehrter in Frankreich und hat sich da angeschaut, wie ein paar Leute sich dem Kartenspiel hingegeben haben, ganz in aller Harmlosigkeit. Und er hat dann gesagt, nein, das ist nicht nur ein reines Kartenspiel. In diesem Tarot-Deck erkenne ich die Geschichte von Menschen. Das ist etwas ganz Altes, da ist Esoterik verborgen, da sind Geheimnisse verborgen, da ist uraltes Wissen zu finden. Er hat diese Zeichnungen angefertigt und diverse Bücher geschrieben. Das ist übrigens Le Tarot Divinatoire Revelé, ist übrigens eine Neuauflage. Also diese Bücher gibt es heute noch. Dann hat den nächsten Schritt hat dieser Herr getan. Er war zuerst katholischer Priester. Das hat dann nicht ganz geklappt. Und dann ist er Magier geworden. Sein Name war Eliphas Lévi. Vielleicht habt ihr das schon einmal gehört. Er hat nämlich den Begriff Okkultismus geprägt. Der stammt von ihm. Und aus irgendeiner alten Schublade hat er den Begriff Esoterik wieder herausgekramt. Und auch der wird seit ihm verwendet. Er hat festgestellt, Tarot ist sowas wie ein Universalschlüssel zu hermetischem Wissen. Und das war ja damals so, dass die Tarotkarten noch keine Nummerierung gehabt haben. Und er hat gesagt, wenn ich die in die richtige Reihenfolge bringe, dann gewinne ich den Schlüssel zu einem Wissen. Dann erkenne ich sozusagen, wie dieser Lauf der Welt, wie der Lauf des Lebens ist. Er war auch der Erste, der Tarot mit der Kabbala verknüpft hat, also der jüdischen Weisheitslehre. Dann kam dieser Herr, Paul Christian. Er war ein französischer Historiker und Journalist, hat eigentlich anders geheißen, aber Paul Christian hat ihm offensichtlich besser gefallen. Kann ich verstehen, Christian ist ja ein wunderschöner Familienname. Er hat vermutet, dass es einen ägyptischen Ursprung gibt. Den gab es durch die Mamelucken schon, aber nicht in der Form, wie er es gern gehabt hätte. Wenn wir zurückdenken, in historischen Zeiten war eben Ägypten sehr beliebt. Von Mozarts Zauberflöte kennen wir es ja zum Beispiel. Also alles, was irgendwie ägyptisch war, war damals eben sehr, sehr begehrt und das auch über lange Zeit noch. Er hat Tarot festgelegt als oder gesehen als die Stationen eines Einweihungsweges und er war derjenige, der nun Tarot mit Astrologie in Verbindung gebracht hat. Außerdem hat er den Begriff Arkana geprägt. Also wir haben ja gesehen, wir haben 78 Karten und Arkana kommt vom Wort Arcanum. Arcanum ist das Geheimnis und wir haben somit 22 große Arkana, große Geheimnisse und wir haben 40 plus 16 kleine Arkana oder kleine Geheimnisse. Dann kam dieser Herr mit diesem markanten Profil. Sein Name war Oswald Wirth. Er gehörte dem kabbalistischen Orden des Rosenkreuzes an und es war einfach eine Zeit, in der Geheimbünde sehr, sehr begehrt waren. Die Freimaurer sind sicher ein Begriff euch allen, aber die Rosenkreuzer haben beim Tarot immer wieder eine Rolle gespielt und spielen auch heute noch eine große Rolle. Also es gibt diesen Orden in irgendeiner Form noch immer und auch dort wird noch immer Astrologie zusammen mit Tarot gelehrt und das auf einem sehr hohen Level, muss man sagen. Ja, wie gesagt, er gehörte damals diesem kabbalistischen Orden des Rosenkreuzes an. Er überarbeitete das Tarot de Marseille, das wir am Anfang schon gesehen haben. Und er ergänzte es um 22 hebräische Buchstaben und hat gedacht, 22 Buchstaben passt er wunderbar zu den großen Arkana, also zu den 22 Karten. Und die hebräischen Buchstaben stellen jeweils eine Zahl dar, also war das für ihn eine logische Kombination. Es lässt sich auch sehr gut damit arbeiten. Und er hat eben dieses Tarot-Deck geschaffen. Das schaut bei ihm so aus. Und wir sehen immer rechts unten den hebräischen Buchstaben sozusagen mit eingearbeitet in diese Karten. Es ist ein etwas verändertes Deck vom Tarot de Marseille. Anfangs war es ohne Farben. Hier sieht man eine Neuauflage. Dann kommen zwei ganz bekannte Männer, die im hermetischen Orden der goldenen Morgenröte waren. Also wie gesagt, damals hat man diese Geheimbünde wirklich sehr, sehr geschätzt und einer davon war dieser Orden. Der erste berühmte Mann ist dieser hier, der sieht ja sehr seriös und sehr adrett aus. Das ist der Arthur Edward Waite. Und wenn ihr mit Tarot schon einmal in Berührung gekommen seid, werdet ihr sein Deck kennen. Er hat eben das wohl bekannteste, das Rider-Waite-Tarot geschaffen. Und er hat noch einen anderen Herrn eingeführt in diesen Orden. Und das war das Enfant terrible des Okkultismus. Das war Aleister Crowley. Und er sieht schon ein bisschen, ja, wilder aus. Er hat es geliebt, also seine Rolle als satanischer Mensch darzustellen und wie gesagt einen schlechten Ruf zu haben. Also das war für ihn ganz, ganz toll. Die Frage ist, wie wild war er wirklich? Also das ist immer sehr schwierig dann nachzuvollziehen, weil manche Herren baden ja dann auch in diesem Ruhm des Satanismus. Jedenfalls haben die beiden so unterschiedliche Ansichten gehabt, dass sie den Orden gespalten haben und nach 15 Jahren ist er dann wieder aufgelöst worden. Aber Gott sei Dank, ja, wenn schon, denn schon, ne, dann machen wir ordentlich Troubles. Gott sei Dank sind uns die zwei Decks geblieben. Das eine ist das Rider-Waite-Tarot, das seht ihr hier abgebildet. Gezeichnet wurde es allerdings von Pamela Coleman-Smith. Wieder mal war es so, dass die Frauen die Arbeit gemacht haben und die Herren haben den Ruhm eingeheimst. Also Rider war der Verleger und Waite eben der schon die Gedanken dahinter hatte. Aber diese Dame, die da ein bisschen frech in die Kamera geschaut hat, hat dieses Deck gezeichnet. Es gibt übrigens ein Buch von Arthur Edward Waite, den Bilderschlüssel zum Tarot, wo er seine Karten selbst erklärt. Also es gibt's gebraucht, gibt es, glaube ich, noch. Also dann schauen wir uns das zweite Deck an von Crowley. Das ist das Crowley-Tarot. Er hat es das Buch Tod genannt, nach einem ägyptischen Gott. Und natürlich wurde es wieder nicht von ihm gezeichnet, sondern in dem Fall von Lady Freda Harris. Ja? Die schaut dann auch schon etwas vornehmer aus. Und dieses Tarot-Deck zeichnet sich durch eine ganz außergewöhnliche Symbolik aus. Es ist relativ schwierig zu verstehen. Man muss sich da erst einarbeiten und auch die Bilder auf sich wirken lassen. Aber wer sich ein bisschen mit Tarot auseinandersetzen will, dem sei das wirklich ans Herz gelegt. Dann haben wir noch einmal einen Herrn, der in einem Orden war, Bota, Builders of the Editum. Also Editum ist praktisch der innerste Raum eines Tempels. Es ging wieder mal um einen Geheimbund, um einen Männergeheimbund, was war nicht in dem Tarot. Und zwar war das Paul Foster Case. Er hat auch sich sehr, sehr gut mit Tarot ausgekannt, hat auch ein eigenes Deck erschaffen und hat es auch propagiert, dass dieses ohne Farben geliefert wird und man selbst praktisch die Karten ausmalt, um sich mit diesen Karten zu verbinden und auch in die innere Symbolik und in diese Farblehre des Tarots einzutauchen. Er hat ein sehr, sehr gutes Buch geschrieben. Das heißt, war nur Tarot, glaube ich, weiß jetzt gar nicht. Auf jeden Fall ist als zweites Buch zu empfehlen. Da werden die großen Arkana beschrieben und das auf eine ganz hervorragende Art und Weise. Der Herr, der jetzt kommt, hat kein Tarot-Deck erschaffen, ist aber sehr, sehr bekannt. Vielleicht kennt ihr ihn auch, er war ein Astrologe und ein Tarot-Experte, Hayo Banzhaf. Und er hat also ein Buch geschrieben, das zusammen mit einem Deck verkauft wird, das habe ich euch da hier auch abgebildet. Wer einsteigen will in die Welt des Tarots, dem lege ich das ans Herz. Also das ist eine Kombination aus Buch und Karten, kostet so um die 20 Euro. Ich glaube, das zahlt sich aus, wenn man einfach mal reinschauen will, ist das was für mich, ist das nichts für mich, ich will es einmal ausprobieren, dann ist das eigentlich empfehlenswert. Ihr kennt ihn vielleicht von den Schlüsselworten zur Astrologie, ein ganz hervorragendes Buch. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches zu sehr, ich mag es zumindest. Und er hat sehr, sehr viele Tarotbücher geschrieben, aber er hält nicht so wahnsinnig viel von dieser Kombination mit Kabbala und Astrologie, weil es eben da manchmal holpert. Insofern hat er nicht ganz den gleichen Zugang wie ich, der hier euch vorstelle. Er hat aber in den 1980er und 90er Jahren sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass Tarot im deutschsprachigen Raum verbreitet wurde. Wer sich mit dem Crowley-Tarot beschäftigen will, dem möchte ich dieses Buch empfehlen. Das hat er mit Akron zusammen geschrieben. Akron war ein Schweizer Mystiker, Okkultist, also auch so ein bisschen so ein Crowley-Typ. Und ich weiß nicht, wie schlimm er wirklich war. Auf jeden Fall ein bisschen einen schlimmen Ruf hatte er. Und die haben ihm zusammen dieses sehr, sehr gute Buch geschrieben. Jetzt schauen wir uns aber die verschiedenen Gesichter des Tarots einmal an. Hier habe ich das Deck von Salvador Dalí einmal herausgesucht für euch. Dieses Deck ist für einen James-Bond-Film entworfen worden. Und zwar war der gute Mann dann zu teuer, deswegen kam es nie in den James-Bond-Film. Aber er hatte schon so viel investiert, dass er es dann selbst herausgebracht hat. Wenn man sich damit beschäftigen will, muss man in die Welt des Salvador Dalí eintauchen und ihn ein bisschen verstehen. Die Edeltraut hat das ja schon gemacht, die hat sich ja mit dem 12. Haus des Herrn Dalí schon auseinandergesetzt, ja, und herausgefunden, wie spannend das ist. Also er war schon ein sehr eigener Mensch und hat da ein spannendes 12. Haus gehabt. Ich glaube, das sieht man auch im Tarot-Deck. Schwierig ist dieses Deck deshalb, weil er eine eigene astrologische Zuordnung hatte. Also ich kann es nur dann empfehlen, wenn man sich es daheim hinlegt und anschaut. Aber wenn man damit arbeiten will, muss man entweder dieses Deck nehmen oder andere. Also beides zusammen, da wird man dann auch ein schwieriges 12. Haus haben. Dann wurde Tarot bekannt durch den Tarotkarten von Niki de Saint-Phal. Dieser Garten wurde in der Toskana erbaut, den kennt die Silvia schon, also ich habe hier halt lauter Experten sozusagen vor Ort. Und dieser Garten wurde in 17 Jahren erbaut und Niki de Saint-Phal hat sogar in einer ihrer Figuren gelebt. Ich glaube in der Kaiserin, in der linken Brust hat sie gelebt und in der rechten hat sie das Badezimmer gehabt, also sehr praktisch. Und dieser Garten veranschaulicht eben diese Karten. Es hat viele Künstler gegeben, die Tarot-Decks entworfen haben. Welche soll man sich jetzt auswählen? Also es gibt wirklich viele, viele hundert Decks. Für mich ist es immer wichtig, dass der Künstler, der ein Tarot-Deck entworfen hat, auch etwas vom Tarot versteht. Das heißt, dass er die ursprüngliche Symbolik verstanden hat, dass er weiß, worum es geht, welche Themen angesprochen werden und dass er das auch zum Ausdruck bringen kann. Mancher erweitert es. Hier sehen wir von Hermann Heindl ein Tarot-Deck, das sehr, sehr interessant ist. Er hat zum Beispiel die Runen auch noch eingebracht und er hat, hier sehen wir die Venus von Willendorf, hier sehen wir Parsifal, hier sehen wir indische Gottheiten. Also er hat das Ganze sehr erweitert, aber er hat das Ursprüngliche nicht verraten. Es ist ein sehr, sehr schönes Deck. Ein Deck, das ich euch auch vorstellen möchte, ist das von Barbara Walker. Da gebe ich euch auch das zum Anschauen durch. Barbara Walker ist eine Feministin und insofern ist das Tarot-Deck auch ein bisschen feministischer ausgefallen. Also wenn man sich da hier die Prinzessin der Scheiben anschaut, weiß man schon, dass es recht spannend sein kann, was einen da erwartet. Ein besonders schönes Deck, das ich euch noch zeigen möchte, ist dieses hier, das von Julia Turk entworfen wurde. Wenn ihr solche Decks anschaut, dann schaut immer zuerst, spricht mich dieses Deck an? Mag ich die Farben? Mag ich die Bilder? Und wenn sie euch gefallen und ihr euch das vielleicht kauft, dann müsst ihr auch noch schauen, wie liegen die Karten in meinen Händen? Kann ich da einen Kontakt herstellen oder nicht? Also die Karten müssen auch zu euch passen. Eines meiner Lieblingsdecks ist das von Margarete Petersen. Sie hat eher impressionistische Züge gewählt, 22 Jahre an den Karten gemalt und es ist sehr gut geeignet, um Meditationen durchzuführen. Sie hat die Schwerter durch Federn ersetzt und das finde ich auch sehr nett, weil die Schwerter spielen eine Rolle in meinem Horoskop, die ich nicht so gern mag und deswegen hat mir das mit den Federn besser gefallen, aber dazu noch später. Ein Deck möchte ich euch noch vorstellen und zwar das Lilifer Tarot. Das ist wieder ganz anders. Es gibt in Amerika heutzutage viele junge Künstlerinnen, die auf ganz freche Art und Weise Tarot-Decks entwerfen. Und die machen da ganz tolle Arbeit oft. Also das sind oft so Start-up-Unternehmen wie dieses hier. Und was mir gut gefällt, sie hat einen ganz eigenen Stil entwickelt und trotzdem die ursprüngliche Symbolik beibehalten und auch die astrologischen Symbole auf den Karten abgebildet. Schauen wir uns hier zum Beispiel diesen Löwen an, also Sonne im Löwen. Das ist die Karte für die Kraft. Wir werden sie dann später auch noch kennenlernen. Aber kann man Sonne im Löwen schöner darstellen als so? Also mir gefällt es richtig, richtig gut. Was mir bei diesem Deck auch noch gefällt, sie hat es um zwei Karten ergänzt. Und zwar um die Lilith und den Luzifer. Also wer sagt, dass man nur 78 Karten braucht? Man kann auch 80 nehmen. Und gerade die Lilith, hier haben wir auch tolle Lilith-Bilder, finde ich da also sehr schön, dieses wilde Tier, das da eigentlich umarmt wird und integriert wird. Man sieht auch diese Symbolik mit der Schlange. Man sieht Luzifer mit diesen brennenden Beinen, aus denen was wächst. Man sieht die Schlange. Man sieht die Engelsflügel, also den gefallenen Engel, also ganz toll umgesetzte und frech umgesetzte Symbolik, muss ich gestehen, das ist eine persönliche Präferenz von mir, deswegen wollte ich es euch zeigen. Ja, wie geht man mit den Karten am besten um? Macht die Karten zu euren Freunden, wenn ihr sie kennenlernen wollt. Macht sie zu euren Weggefährten und Vertrauten. Ich habe es euch schon gesagt, sie tragen etwas in sich, was dieses kollektive Unbewusste uns weitergegeben hat. Und das finden wir in ihnen. Hier sieht man zum Beispiel sehr schön dieser schwarze Samtbeutel, der ist vom Lilifer Tarot, der die Karten schützt. Auch ich schütze meine Karten immer und auch meine eigenen Karten nimmt sonst niemand in die Hand. Wenn ich sonst mit Karten arbeite, dann räuchere ich sie auch und säubere sie so von fremden Energien. Wenn ihr euch für Tarot-Decks interessiert, schaut mal auf dieser Seite vorbei. Da gibt es wirklich mehrere hundert Decks und es macht einfach Spaß, sie durchzublättern und sie sich einmal anzuschauen. Man kann es auch bestellen und kaufen. Es ist nicht so extrem teuer, also der Versand. Die Karten sind manchmal teurer, manchmal billiger, ganz unterschiedlich. Aber wie gesagt, man kann dort einfach einmal gut reinschauen, weil sie so eine große Auswahl haben, dass man einfach einmal schaut, na, was gibt es denn alles so auf der Welt. Wenn ihr mit Tarot umgehen wollt, dann sucht euch ein Deck, vielleicht so das Rider-Waite-Deck, und fangt an, mit den Karten zu spielen. Fangt an, sie zu mischen, verteilt sie vielleicht auf dem Tisch, schaut, welche spricht euch besonders an oder zieht euch eine Tageskarte. Schaut, wie wirkt diese Karte auf euch? Gefällt sie euch, was gefällt nicht? Erst dann schaut in den Büchern nach. Also lasst wirklich die Bilder mit eurem Unbewussten sprechen. Und dann könnt ihr euch noch immer an die Legungen, an die Kartenlegungen wagen und an den astrologischen Tarotkreis, den erwähne ich jetzt schon einmal, weil ich den ja euch ausgeteilt habe. Was ich euch heute vermitteln möchte, möchte ich noch mal kurz zusammenfassen. Und zwar möchte ich euch einen Zugang zu den großen Arkana geben, indem ich sie als Lebensweg eines Menschen interpretiere. Also es gibt von Campbell ein Buch, das heißt Die Heldenreise, das ist auch sehr schön beschrieben. Diese Heldenreise ist so ein Grundmuster, das gibt es seit ewigen Zeiten, wenn ihr an die Odyssee zurückdenkt. Ja, der Odysseus war ganz in seinem eigenen Reich glücklich und zufrieden, hat die Äcker gepflügt, war dort König von Ithaka, hat mit der Penelope zusammen einen kleinen Sohn gehabt. Und dann kam der Krieg und er musste aufbrechen in den Krieg. Ja, dort erlebte bestimmte Abenteuer, besteht diese Abenteuer und muss sich dann auf eine gefährliche Rückreise machen. Und diese Rückreise ist auch noch einmal ein Knackpunkt, kommt man zurück, kommt man nicht zurück. Und dieses Motto dieser Heldenreise findet ihr in allen guten Filmen. Ihr findet es in Herr der Ringe, ihr findet es in Harry Potter, ihr findet es in Ronja Räubertochter, ihr findet es in Kleinen Prinzen. Also alle wirklich spannenden Geschichten, alle guten Filme sind nach diesem Aufbau, nach diesem Schema von der Heldenreise des Menschen erzählt. Dann möchte ich euch zeigen, welche Karten man den Planeten- und Tierkreiszeichen zuordnen kann und euch zeigen, wie kann man die kleinen Arkana interpretieren, indem man sie betrachtet als Entwicklung vom reinen Potenzial bis hin zu ihrer Manifestation auf der Erde. Und dabei kann uns der Lebensbaum der Kabbala helfen, die Karten besser zu verstehen. Da gibt es 10 Positionen und wir werden sehen, wie wir dann dazu kommen, die Karten verstehen zu können, ohne uns jede einzeln anzuschauen. Und zu guter Letzt möchte ich euch dann noch den astrologischen Tarotkreis erklären. Ein bisschen zumindest, wenn ihr mich noch lasst. Jetzt möchte ich einmal den Narren anschauen, ein bisschen näher. Ich gebe euch auch einmal da die Karten durch, und zwar die großen Arkana. Gehen wir so durch. Du hast runtergeschmissen, nein. Der Narr ist immer ein bisschen extra. Ihr könnt euch einmal die Karten anschauen und auf euch wirken lassen. Der Narr trägt die Null. Manche ordnen den Narren am Anfang des Tarotspiels ein, manche am Ende, manche irgendwo. Im Tarockspiel trägt er überhaupt keine Nummer und kann jeden Trumpf ersetzen. Wir sehen also, er ist ein sehr flexibler Geselle. Anhand dieser Karte möchte ich auch zeigen, wie viel Symbolik eigentlich drinnen steckt. Wir sehen hier ein Wesen, und zwar ein androgynes Wesen. Es ist nicht klar, ist das ein Mann, ist das eine Frau. Er geht da hier mit seinem Stab einfach frohgemut in die Welt hinaus. Im Hintergrund sehen wir einen gelben Himmel. Dieser gelbe Himmel zeigt Lebensfreude, aber zeigt auch die Sinnsuche. Und auch die gelben Stiefel sprechen von dieser Lebensfreude. Also jede Farbe im Tarot hat eine eigene Bedeutung. Wir sehen die weiße Sonne hier, die ist für die Lehre, für den Anfang, für das Starten sozusagen, wenn etwas losgeht. Und dann später kommt es auch in der Vollendung dazu, dass etwas weiß ist. Spannend ist diese rote Feder auf seinem Hut. Wir sehen diese Feder dann auch noch bei anderen Figuren im Tarot. Hier ist es praktisch die Lebensflamme und die Lebensfreude, die hoch aufgerichtet ist. Beim Buben der Kelche haben wir zum Beispiel die gleiche rote Feder. Wir sehen eine weiße Rose in seiner Hand, das ist eine geläuterte Wunschnatur. Wir sehen auch ein weißes Untergewand, das dieser Narr trägt. Und da haben wir praktisch die Reinheit. Und später sehen wir dann im Lebensbaum der Kabbala, die erste Stufe ist Keter. Das ist die reine Energie. Da ist noch nichts auf die Welt gekommen. Nichts. Da ist nur das im Himmel die reine Energie. Ja, er spaziert da oder sie spaziert da einfach los. Der Narr ist das, was bei uns der dumme Tor ist. Ja, er hat noch nichts erfahren, er steht am Beginn seiner Reise. Wir wissen nicht, fällt er jetzt gleich in den Abgrund oder nicht und springt er nur einfach eine Stufe tiefer. Er geht da völlig frohgemut, er geht spontan in die Welt hinaus. Und die Astrologen tun sich dann natürlich leichter, wenn sie wissen, das ist ein Symbol für Uranus. Ja? Also da tun wir uns eben sehr viel leichter bei der Tarot-Interpretation, wenn wir unser astrologisches Wissen hernehmen können. Eine Karte kennt ihr vielleicht auch, das ist der Narr aus den Symbolon-Karten. Ja? Und da haben der Peter Orban und die Ingrid Zindl Tarot auch ein bisschen eingearbeitet in ihre Symbolon-Karten. Sie haben da allerdings etwas gemacht, sie haben hier die Figur des Königs, die hängt da leblos aus diesem Beutel heraus und das ist praktisch das Ego, das man nicht braucht. Während der Beutel des Narren im Rider-Waite-Tarot, der trägt das universelle Wissen mit sich herum. Also und startet damit, er hat es nicht in sich, aber er hat es bei sich. Also dieses kollektive Unbewusste trägt er mit. Und da haben wir dann einen großen Unterschied zu den Symbolonkarten. Auch da hinten den Gedankenblitz, den gibt es in der Form nicht. Wenn man das Gesicht vom Narren anschaut, der schaut einen direkt an, der spaziert lustig in die Welt. Der Narr, der hier, der kümmert sich um nichts. Der ist viel, viel mehr wie Uranus für mich. Dann zeige ich euch noch, wir gehen jetzt nicht alle Karten durch, braucht keine Sorge haben, aber den Narren, naja, wenn wir Zeit haben, gell, Susi, ja, bis morgen früh müssen wir fertig sein. Nein. Hier zeige ich euch noch den Narren aus dem Crowley-Tarot. Und Crowley verwendet eine viel, viel tiefere Symbolik. Ja? Er hat da den Frühlingsgott Dionysos dargestellt und die grüne Farbe zeigt praktisch diese mächtige Kraft des Frühlings. Man sieht da unten ein Krokodil und dieses Krokodil ist der ägyptische Gott für die Kreativität. Das heißt, diese Karte ist in dem Sinn auch ein Hinweis auf die möglichen, die kreativen Möglichkeiten des Menschen. Er hat da hier ein Panther oder ein wildes Tier, das ihm da ins Bein beißt. Und das steht als Symbol für die Ängste des Menschen. Und diese Karte symbolisiert auch, man soll sich von seinen Ängsten nicht beirren lassen, weil man sieht, dieser Narr, der kümmert sich überhaupt nicht um dieses wilde Tier, er geht seinen Weg, also seine Ängste überwinden und einfach frei und spontan in die Welt gehen. Auch das hat uranische Qualität. Er hat eine lange Nabelschnur, die viermal um ihn herum gewunden ist und jede dieser Nabelschnuren versinnbildlicht eine Möglichkeit zur Wiedergeburt und zwar auf spiritueller, mentaler, emotionaler und physischer Ebene. Da möchte ich aber jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil sonst haut ihr mich irgendwann einmal. Schauen wir uns jetzt einmal an, wie geht diese Lebensreise in den großen Arkana vor sich. Wir haben ihn ja schon kennengelernt, den Narren. Er ist der dumme Tor, den Beutel der unbewussten Erinnerungen in sich trägt. Er ist der absolute Beginn. Man steht am Beginn der Lebensreise. Man hat den reinen Impuls, die reine Dynamik, die beginnt. Man ist dem Leben gegenüber noch offen und spontan. Man hat himmlische und irdische Eltern. Die himmlischen Eltern setzen sich zusammen aus dem Magier und der Hohepriesterin. Der Magier stellt da den Hermes Trismegistos, das ist der dreimal größte Hermes, vielleicht habt ihr das schon einmal gehört, der größte Philosoph, der größte Priester, der größte König. Und der wird hier symbolisiert durch den Magier. Auf seinem Tisch sieht man die vier Symbole für die Scheiben, die Kelche, die Schwerter und die Stäbe, die uns durch das Tarot begleiten. Und wir sehen die Lemniskate über seinem Kopf als Zeichen für die Unendlichkeit. Und wir sehen, dass er einen Zauberstab in die Höhe hält und den anderen Arm nach unten. Wir kennen den Spruch, wie oben, so unten. Und er stellt die Verbindung zwischen Himmel und Erde dar. Die Hohepriesterin hingegen, also er stellt so einen aktiven Beginn auch dar. Die Hohepriesterin, Entschuldigung, nochmal zurück, er steht für den Merkur und die Hohepriesterin steht für den Mond. Also das ist praktisch die himmlische Mutter. Sie ermöglicht inneres Wachstum und Entwicklung. Sie ermöglicht Einsicht in die Menschen und in die Situationen. Sie lehrt uns Seelenstärke und Geduld. Und wenn wir unten schauen, auf ihr Gewand, das fließt hinein ins Wasser, also in das reine Gefühl. Zu den himmlischen Eltern gesellen sich die irdischen Eltern. Das ist die Herrscherin, Venus oder Venus im Stier eigentlich. Sie steht für das Wachstum, für die Kreativität. Sie ist ganz dem Leben zugewendet und sie ist aktive Yin-Energie. Wenn diese Karte kommt, dann ist immer eine gute Zeit, die für Veränderungen, für Erneuerungen, für Wachstum, für eine emotionale Erfüllung. Der irdische Vater wird repräsentiert durch den Herrscher. Er steht für die Tatkraft, für die feurige Energie und er hat hier auf seinem Thron die Witterköpfe. Das seht ihr. Ja? Zu dem Ganzen gesellt sich der Hierophant. Er steht sozusagen für the world itself, für die Welt, für die Wurzeln, die Kindheit, die Sinnfindung. Er ist der Wegweiser in der Erlösung des Menschen und er lehrt uns, die innere Stimme zu finden und zu öffnen. Also er ist eigentlich ein Wegweiser. Dargestellt wird er als Papst. Man kann sich da auch in diese Symbolik nochmal rein vertiefen. Ist auch die erste Karte, auf der noch zwei Menschen zu sehen sind. Nein, das wird dem Stier zugeordnet. Dem Stier, ja. Das ist eben, wie gesagt, das hat Crowley so festgelegt. Ich sage eben diese Zuordnung vom Golden Dawn von Crowley. Und da sagt er eben eigentlich, das ist die Welt selbst. Also so kann man sich die Welt fest vorstellen. Und da wird alles vereint. Also alle bisherigen Karten vereinen sich in dieser Grundkarte im Hierophanten. Ja, also es ist... Man kann es auch dem Schützen zuordnen, es wird auch manchmal gemacht, eben diese Sinnfindung, das Religiöse, neue Wege gehen, auch das ist möglich. Wie gesagt, diese Zuordnungen sind nicht ganz eindeutig immer. Beides. Wir schauen uns das nachher noch an. Ich habe euch die Tabellen auch reingegeben. Es gibt beide Zuordnungen und es gibt dann eben über den Tarotkreis gibt es dann auch noch spezielle Zuordnungen, wo man sagt, ja, das ist zum Beispiel Sonne in den Wasserzeichen oder ähnliches. Also da gibt es sehr unterschiedliche Zuordnungen. Also das, was ich euch heute erzähle oder präsentiere, ist die Zuordnung aus dem Golden Dawn, die Crowley aufgestellt hat. Die Liebenden sind die Ersten, die in die Welt hinausziehen. Hier ist der Aufbruch. Ja, es heißt auch, sie gehen ins Außen, sie zeigen sich dem Außen, sie starten. Auf der Karte ist es ein bisschen schwerer zu erkennen. Man kann sich hier vorstellen, man hat Adam, er schaut Eva an, Eva schaut den Erzengel Raphael an. Also man hat diese Paradiessituation, aus der man dann hinausgeht in die Welt sozusagen. Bei den älteren Karten war das so, habe ich jetzt gerade nicht da, dass ein junger Mann dastand zwischen seiner Mutter und einer Liebenden und er musste sich jetzt entscheiden, welchen Weg gehe ich. Und es ging darum, sozusagen seinen eigenen Weg selbst gewählt zu gehen, in Liebe zu gehen. Hier gehen wir also, wie gesagt, in die Welt hinaus. Wenn so eine Karte kommt, dann heißt es immer, hier liegt dein Herz. Der Wagen ist dem Krebs, also die Liebenden sind dem Zwilling, den Zwillingen zugeordnet, für das Kommunizieren nach außen, für das Nach-Außen-Gehen. Der Wagen ist dem Krebs zugeordnet, ist also ein empfangendes Zeichen. Und man sieht, dass der Wagenlenker hier keine Zügel in der Hand hält. Das heißt, das höhere Selbst lenkt diesen Wagen. Und im Willen liegt alle Magie. Man sieht auf dem Gürtel, der hier gerade nicht so gut, weil es ein bisschen unscharf ist, aber am Gürtel des Wagenlenkers sind die Krebssymbole zu sehen. Die Kraft steht für den Löwen. Da hatten wir heute schon eine hübschere Karte beim Lilifair-Tarot. Wir sehen hier wieder die Lemniskate. Hier haben wir eine Frau. Die Lemniskate war auch über dem Kopf des Magiers zu sehen. Und wir sehen, dass diese Frau sich über diesen Löwen beugt und praktisch sein Maul in die Hand nimmt. Das heißt, zähme deine animalische Natur. Dann wirst du auch die Kraft haben, durch schwierige Zeiten hindurchzugehen. Auf dieser Heldenreise hat man ja manch Abenteuer zu bestehen. Aber man muss auch für die eigene Sinnfindung sorgen. Das ist der Eremit. Er wird zum Beispiel der Jungfrau zugeordnet. Also wir haben da hier jetzt Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau. Und in der Jungfrau zieht man sich sozusagen zurück, findet den Sinn und dann geht einem ein Licht auf, kann man sozusagen schön sagen. Das sieht man da in der Laterne. Ja. Ja. Als Gegenstück zum Magier. Also er zähmt, er hat die geistige Kraft und da hier haben wir diese animalische Kraft. Also die Triebnatur des Menschen. Und beim Magier haben wir die geistige Kraft und hier haben wir praktisch diese ja, irdische Kraft. Der stellt da die Verbindung dar. Hier haben wir das Rad des Schicksals, da bekommen wir unsere Lebensaufgabe gestellt. Wir sehen hier auch die vier Evangelisten und sie haben ein Buch in der Hand. Das heißt, da steht unsere Lebensaufgabe drinnen, die sie uns noch präsentieren. Beim Rat des Schicksals muss man sich oft einem Thema zuwenden, dem man sich nicht so gerne zuwendet, oder man muss eine Aufgabe erfüllen, die man nicht so gerne erfüllt. Ja? Also zum Beispiel der Harry Potter muss die Horcruxe suchen gehen. Ne? Das war jetzt nicht so das, was er sich so gewünscht hätte für sein Leben. Oder der im Herr der Ringe, da haben wir diesen Ring dann zu suchen, zu entsorgen. Also jede Menge Aufgaben, die man nicht so brauchen würde im Leben. Aber es hilft nichts, wir müssen dahin und uns das Ganze anschauen. Man macht dann Erfahrungen, in denen man sich auch ohnmächtig fühlt, aber das Schicksal entscheidet eben. Dann haben wir als nächstes die Karte der Gerechtigkeit. Sie steht für die Waage. Und da muss man jetzt differenzieren lernen, also abwägen lernen, was ist wichtig im Leben. Und das Schwert kann das Unnötige abtrennen, nur das Wichtige bleibt. Ja, also das ist ja auch eine Aufgabe bei Waagegeborenen oft, nicht nur mit allen nett und freundlich zu sein, sondern eben auch abzuwägen, was behalte ich in meinem Leben, was ist nötig, was ist unnötig, und dann das Schwert zu nehmen und das abzutrennen, was man nicht braucht. Wenn man dieses überflüssige Gepäck losgeworden ist, dann ist man trotzdem vielleicht nicht ganz so weitergekommen. Der Gehängte symbolisiert diese eine Situation im Leben, an der man nicht weiterkommt. Man hängt einfach fest. Dieser Gehängte wird oft mit Neptun in Verbindung gebracht. Also entweder hat man dann einen guten Filmregisseur, der sagt, wie es weitergeht, oder im wirklichen Leben geht man zum Psychotherapeuten oder manchmal hilft auch schon die beste Freundin. Also das sind so die Sachen, an denen man festhängt und zwar immer wieder festhängt. Das sind diese Dinge, die uns oft und oft präsentiert werden. Das sind diese Transite, die immer wieder in unser Leben kommen. Wir wissen ja, diese Transitplaneten sind wie Touristen. Und wenn die einmal da sind und die erfüllen die Aufgabe, dann wird uns das nicht mehr belasten, dann wird uns das nicht mehr stören, dann können wir damit umgehen. Aber wenn wir das nicht tun, dann werden wir immer wieder in solche Situationen gestellt. Also ganz egal, was das im Leben ist. Also wenn wir in der Schule einen blöden Mathematiklehrer hatten und der verschwindet dann und dann kommt wieder ein Mathematiklehrer, mit dem wir uns schwer tun, dann hatten wir das Problem mit dem ersten noch nicht gelöst. Genauso in Beziehungen, in allen Dingen, die das Leben uns präsentiert. Was spannend ist, die Beine bilden hier eine 4 und die Arme sind zu einem Dreieck geformt. 4 ist das Irdische und 3 das Göttliche. Also da hier haben wir das Irdische über dem Göttlichen. Das heißt, es ist alles verkehrt herum und wir müssen noch einmal über alles nachdenken und schauen, wie es weitergeht und in uns gehen. Wenn man dann festhängt, ist ein tiefer Läuterungsprozess und Änderungsprozess nötig. Und wer kommt dann? Skorpion. Der Tod. Manche Menschen haben Angst vor dieser Karte im Tarot, ist völlig unbegründet. Wenn man Angst haben müsste, wäre es die letzte Karte, aber es ist die 13. Also auch das nur, falls jemand jemals zu euch kommt und sagt, wow, ich habe so Angst vor dieser Karte. Nein. Und als Astrologen wissen wir natürlich, dass Skorpion uns die Transformationsprozesse bringt. Er zeigt uns, wir müssen etwas sterben lassen, damit was neu entstehen kann. Es ist der Tod, der den Neubeginn bringt. Ja? Also wir können uns von alten Lasten trennen und loslassen vom Ego und dann weitergehen. Und dann, wenn wir weitergehen nach diesen Transformationsprozessen, dann können wir unserem Seelenführer begegnen. Dieser Seelenführer steht für den Schützen, also hier haben wir Skorpion, hier haben wir den Schützen. Der Gehängte wird sehr oft Neptun zugeordnet. Es ist Neptun, ja. Es ist, ich erkläre das eh nachher noch einmal, also in der Zuordnung, die ich euch heute zeige, ist es das Neptun, ist es die Neptun-Zuordnung, das Neptunische einfach, wo man nicht weiß, wie es weitergehen soll oft. Das ist dieses Unklare, wo man sich immer als Klarheit verschaffen muss und diese Klarheit kann erst kommen durch solche Transformationsprozesse, wie wir es im Skorpion erleben. Der Seelenführer, der uns begegnet, nachdem wir losgelassen haben, weist uns den Weg zurück ins Licht. Aber wir sehen hier einen Weg, der sehr, sehr lang ist, der ins Licht führt. Das heißt, wir brauchen unser ganzes Leben, um unsere Aufgaben, die uns gestellt wurden, zu erfüllen. Das ist nicht eine Geschichte von heute oder morgen, sondern eine längere Geschichte. Aber es gibt nicht nur die schönen Dinge im Leben. Wir werden auch mit unseren Schattenseiten konfrontiert. Und unseren Schattenseiten müssen wir uns stellen. Hier sehen wir den Teufel. Wir sehen das umgekehrte Pentagramm. Hier werden wir mit dem konfrontiert, was sozusagen im Keller ist bei uns, wo man nicht so gern hinschaut. Wir sehen aber auch, das sind zwei Menschen, die sind angekettet. Und wenn wir ganz genau hinschauen, dann sehen wir, dass diese Ketten ganz, ganz locker um den Hals liegen. Das heißt, wenn wir uns dessen bewusst werden, dass wir diese Ketten abstreifen können, werden wir es schaffen. Das heißt, wir müssen ganz genau hinschauen, wo liegen unsere Probleme. Und was sehe ich und welche Möglichkeiten habe ich, diese Ketten abzustreifen? Vielleicht ist das leichter, als ich denke. Vielleicht ist manches nur in meinen Gedanken so schwierig. Wenn man das begriffen hat, dann kommt der Umbruch. Dann bleibt kein Stein auf dem anderen. Der Turm steht für Mars. Und manchmal sagt man auch, die Blitze werden dem Jupiter zugeordnet. Auf jeden Fall. Da kommt richtig, richtig Bewegung in die ganze Angelegenheit. So wird eine neue Zukunft möglich, in der die alten Dinge zerbersten, zerstört werden und den Weg frei machen, schließlich für den Stern. Wenn der Stern erscheint, dann atmet unsere Seele auf, dann kommt unsere Seele zur Ruhe und schöpft Hoffnung. Hier haben wir die Wunschnatur der Karte und wenn sie kommt, dann finden wir auch heraus, was im Leben wichtig ist. Dann haben wir unsere Ziel erfüllt, aber es bleibt noch die Rückreise aus unserer Heldenreise. Und das habe ich ja schon gesagt, bei Odysseus waren das die Irrfahrten. Und in manchen Märchen ist es der Zauberwald, wo noch viele, viele Gefahren lauern, sodass die Rückkehr in die Heimat nicht gesichert ist. Und der Mond sollte eigentlich die Nacht heißen, also der Mond ist ein bisschen unglücklich gewählt vielleicht. Der zeigt uns auch diesen Moment, wo Orpheus sich umgedreht hat nach Eurydike und Eurydike verloren hat. Und genau so gefährlich ist dieser Rückweg auch für den Menschen in der Heldenreise. Aber wenn er es geschafft hat, dann geht die Sonne auf, dann ist der Neubeginn möglich. Und hier sehen wir das Kind, das die reine Unschuld ist, und nun ist der dumme Narr zu einem weisen Narren geworden. Jetzt haben wir es geschafft. Wir haben die Transformationsprozesse hinter uns gebracht. Wir sehen hier das Gericht, das steht für überstandene Pluto-Transformationen oder Pluto-Transformationen, aber auf eine positive Weise. Und wir sehen hier, es ist drei Menschen, die aus viereckigen Kästen aufsteigen, mögen es Särge sein oder etwas anderes. Wir haben beim Gehängten gesehen, die vier über der drei, das Irdische über dem Göttlichen. Hier sehen wir drei über vier. Jetzt hat das Göttliche sozusagen über das Irdische gesiegt. Und wir kommen endlich dorthin, wo eine glückliche Vollendung möglich ist. Die Welt zeigt uns, dass wir das Leben tanzen sollen. Und wir haben auch hier wieder eine androgyne Figur, so wie schon im Narren. Dieser Strahlenkranz, den man sehr oft findet, zeigt den Sieg. Hier haben wir wieder zweimal die Lemniskate eingewoben. Wir haben die Evangelisten ohne die Bücher. Die Aufgaben im Leben sind erfüllt. Und dieser Strahlenkranz ist gleichzeitig das Symbol der Null. Wir sind wieder zum Ausgang zurückgekehrt. Wir haben unsere Heldenreise vollendet. Nun möchte ich euch alles noch einmal auf einmal zeigen, die ganze Heldenreise des Menschen. Wir beginnen mit dem Narren. Er startet in die Welt, der dumme Thor. Er hat himmlische Eltern im Magier, im Geist, Merkur, und im Gefühl, in der Hohepriesterin. Er hat irdische Eltern in der Herrscherin und im Herrscher. Und alles zusammen, die ganze Welt, finden wir im Hierophanten, der den Weg weist mit innerer Sinnfindung. Wir brechen auf in die Welt und wir lassen uns führen von unserem Geist. Wenn wir die Triebnatur besiegen können, dann haben wir auch die Kraft, Schwierigkeiten und Probleme zu besiegen. Wenn wir unser inneres Licht finden, auch dann führt es uns weiter, um unsere Lebensaufgabe, die uns im Rat des Schicksals präsentiert wird, zu bewältigen. Wir müssen aber unterscheiden, was brauchen wir im Leben. Wir müssen abwägen, was gut ist und nicht gut ist für uns, und das mit Schlechte, was nicht gut ist für uns, mit dem Schwert scheiden. Wir müssen an Scheidewegen überlegen, wo geht's weiter, wo hängen wir fest, was muss ich bewältigen, um weiterzumachen. Wo muss ich einen Neubeginn machen, eine Transformation? Was muss sterben, damit ich leben kann, damit ich den Seelenführer finde? Welche Schatten muss ich bewältigen und besiegen, dass ich weitergehen kann? Was muss einbrechen, einstürzen, damit Neues kommen kann, damit die Hoffnung aufsteigen kann und die Seele Ruhe finden kann? Die Rückreise muss ich mit Ruhe bewältigen, mich auf meine Träume einlassen. Dann werde ich dort ankommen, wo die Sonne ist. Dann werde ich diese Transformation beendet haben und das Leben tanzen können in seiner reinen Form. Ja, das ist im Prinzip die Heldenreise. Ich glaube oder ich hoffe, dass euch die 22 großen Arkana jetzt ein bisschen näher gekommen sind. Schaut euch diese Karten einfach einmal daheim an. Ihr findet die im Internet, wenn ihr sie googelt. Ihr findet sie, wie gesagt, in jedem Kartendeck. Das ist das Rider-Waite-Deck, das ich euch hier gezeigt habe und das ich euch ans Herz legen möchte. Schauen wir uns noch einmal an, welche Planeten jetzt welchen Karten entsprechen. Die Sonne können wir der Sonne zuordnen, den Mond der Hohepriesterin, den Merkur dem Magier, die Venus der Herrscherin, den Mars dem Turm, dem Jupiter das Rad des Schicksals, Saturn die Welt, Uranus den Narren, Neptun den Gehängten und Pluto das Gericht oder eigentlich den Pluto-Transit. Ja, ich habe euch das in dem Handout auch als Tabelle gegeben, da können Sie das auch immer nachschlagen. Dann habe ich hier noch die entsprechenden Tierkreiszeichen, wie sie zugeordnet werden. Widder dem Herrscher, Stier dem Hierophanten, Zwillinge den Liebenden, Krebs dem Wagen, Löwe der Kraft, Jungfrau dem Eremiten, Waage der Gerechtigkeit, Skorpion dem Tod, Schütze der Mäßigkeit, Steinbock dem Teufel, Wassermann der Stern und die Fische dem Mond. Jetzt habe ich allerdings eine schlechte Nachricht für euch. Und zwar gibt es sehr viele verschiedene Systeme an Entsprechungen. Ja, das ist eine sehr, sehr große Tabelle, da braucht es gar nicht so genau hinschauen, ihr sollt es nur einfach wahrnehmen, es gibt sehr viele Systeme. Ich verwende hier für diesen Vortrag das Golden Dawn System. Das ist einfach eines der gebräuchlichsten durch Crowley. Beim Dali Tarot zum Beispiel haben wir gesagt, gibt es schon wieder eine ganz andere Zuordnung. Und weil wir das überhaupt nicht sehen wollen, tun wir das einfach weg. Das ist die einfachste Methode. Ja. Jetzt kommen wir aber schon wieder zu was nicht ganz Leichtem. Und zwar schauen wir uns jetzt ich gebe euch überhaupt einmal durch, die Crowley-Karten. Das ist es von dem Kartendeck. Das ist eine sehr, sehr tiefe Symbolik. Das ist die Heldenreise des Menschen. Das könnt ihr euch da mal anschauen. Ja, und jetzt haben wir hier diesen kabbalistischen Lebensbaum. Was hat die Kabbala mit Tarot zu tun? Die Kabbalisten sagen gar nichts. Also Tarot kommt in der Kabbala nicht vor. Aber die Tarot-Experten haben schon relativ früh erkannt, dass eben die hebräischen Buchstaben oder auch der kabbalistische Lebensbaum sehr gut dazu zu verwenden sind, um Karten zu deuten. Sowohl die großen Arkana als auch die kleinen Arkana. Und da eben dieses kollektive Wissen überall enthalten ist, in allen Lehren, ist es auch, glaube ich, nicht verboten, wenn man sich da mal so ein Hilfsmittel holt. Schauen wir uns jetzt also den Lebensbaum der Kabbala an. Darin werden 10 Stationen, die sogenannten Sephirot, dargestellt. In der Kabbala glaubt man, dass Gott nicht die Welt auf einmal erschaffen hat, sondern dass die Welt immer wieder neu erschaffen wird. Und das sind diese 10 Stationen, die man hier sieht. Und zwar, wie gesagt, sie heißen Sephirot oder die einzelnen Sephira sind für die Schöpfung, für den Schöpfungsweg typisch. Wir haben hier oben die Krone, das ist das reine Bewusstsein, die reine Energie. Und über diese einzelnen Stationen, sage ich mal, oder Schöpfungswege, kommen wir zu dem, was auf der Erde manifestiert ist. Wir haben als erstes Keter. Das ist das reine Potenzial, die reine Energie. Da ist noch nichts in die Welt gekommen und sie werden symbolisiert im Tarot durch die Asse. Der zweite Punkt ist Chokma. Da haben wir den Impuls, der in die Welt kommt. Da ist noch immer nichts geschaffen, aber jetzt beginnt das. Hier ist alles eins. Hier teilt es sich in zwei. Die Dualität entsteht. Im dritten Punkt kommt es zu einem Verstehen. Etwas beginnt. Das ist Saturn, der hier anfängt zu arbeiten. Das ist Bina, wird das genannt. Hier die Weisheit 2, das ist der ganze Zodiac. Also da ist noch keine Unterscheidung. 4, da haben wir die Gnade. Da gibt es eine Stabilität, ein ruhiges Wachstum. Es wird Jupiter zugeordnet. Dann kommen wir in diesen Prozess der Korrektur. Hier ist Mars am Werk. Gevura wird diese Sephira genannt. Dann haben wir die Sonne in all ihrer Schönheit. Das ist das Zentrum dieses Lebensbaumes. In 7 sehen wir den Sieg, Netzach. Da haben wir die Wunschnatur und die Neubewertung dieser Situation. In 8, Hoth genannt, sehen wir Erfolg, Klarheit und Macht. Das ist Merkur. In 9 sehen wir das Fundament von allem, Jesu. Wir haben die maximale Fülle und der Zyklus nähert sich seinem Ende. Und dann in Malkut, in 10, ist das Königreich praktisch geschaffen. Also das, was auf die Erde kommen soll, wird wirklich manifestiert. Also wir haben wirklich die reine Natur, die verschiedene Stadien durchläuft, bis es auf der Erde zu etwas wird. Ja, das ist also so ungefähr, kann man sich das vorstellen, wie das Brot soll gebacken werden und da unten ist es gebacken. Ja, das ist ein Vergleich. Und man muss sich das jetzt so vorstellen, dass das für alle Elemente für alle Qualitäten sozusagen angeschaut wird. Also wir betrachten das als Hilfsmittel, um jetzt die Feuerqualität, die Wasserqualität, die Erdqualität, oh, ich habe jetzt vergessen, noch eine Luftqualität, danke, anzuschauen. Ja? Eine in der hintersten Reihe hat jemand aufgepasst, dankeschön. Und etwas möchte ich noch zu diesem Lebensbaum sagen, also der ist wesentlich komplizierter, als ich ihn hier jetzt erkläre, das ist nur mal ein allgemeiner Eindruck. Man sieht hier auch Zahlen 0, 1 und 2 und hebräische Buchstaben. Und 0 zeigt den Narren, das ist das Symbol, also die Karte für den Narren. Und der Narr ist dieser Verbindungsweg von der Krone, von Keter zu Wisdom, zu Chokma. Und diese Verbindungswege sieht man auf den ganzen Lebensbaum gelegt. Möchte ich euch heute aber nicht erklären, das würde zu weit führen. Schauen wir uns das Ganze jetzt trotzdem einmal an. Wenn wir diesen Lebensbaum sozusagen in unserer Erinnerung noch einmal so reflektieren, die Asse sind das reine Potenzial. Das Ass der Schwerter steht für Luft und Geist, für mentale Prozesse, die in die Welt kommen sollen, und sie zeigen einen mentalen Prozess generell auf. Hier bei den Assen kommen diese Ideen erst in die Welt. Also das sind die Elemente in ihrer reinsten Form. Bei den Kelchen haben wir reines Gefühl, reine Liebe, reine Kreativität und auch das, was wir uns vorstellen als reine göttliche Liebe, wo noch nichts in die Welt gekommen ist. Spannend ist, da reicht immer eine Hand aus den Wolken etwas in die Welt hinaus. Und die Wolken trennen sozusagen die Menschen vom Himmel. Die Menschen können aufgrund der Wolken nicht in den Himmel, nicht in das Himmelreich, aber aus dem Himmel, aus dem Göttlichen, aus dem Oberen sozusagen, werden uns diese Qualitäten gereicht. Bei den Stäben ist es so, da geht es um Power, um Lebenskraft, da startet irgendetwas, da haben wir volle Energie. Wir sehen, dass an diesem Stab sogar Blätter sprießen. Wir haben hier ein gutes Unterfangen, viel Energie, und wir haben in den Kelchen dann die Emotion, wie gesagt, in den Assen steht für die Luft, also in den Ast der Schwerter stehen für die Luft, und die reine Gedankenenergie ist auch hier, sieht man die Krone oben, Keter ist hier die Krone am obersten Teil des Lebensbaumes, und wir sehen in den Scheiben, das ist wie eine Sonne, die aufgeht, dass etwas ganz Realistisches gestaltet werden soll. Schauen wir uns die 2 an. Beim 2 haben wir eine Dualität. Da geht diese Energie und wird geteilt in 2 Schwerter, 2 Stäbe, in 2 Kelche, in 2 Scheiben. Bei den 2 Stäben haben wir das jetzt so, dass da eine praktisch die Erde ist in meiner Hand. Ich kann etwas tun, ich kann loslegen. Da ist dieser Impuls in die Welt gekommen. Bei den 2 Kelchen kommt das Gefühl ins Fließen. Und bei den 2 Scheiben kommt die Materie in Bewegung. Wir sehen das auch im Hintergrund. Mal auf, mal ab. Auch hier sehen wir das Gleichgewicht. Und bei den 2 Schwertern ist das reine Denken angesagt. Wir haben hier eine verbundene, also die Augen sind verbunden, eine mit den Augen verbundene Frau. Das Gefühl ist im Hintergrund, im Rücken, also wir beachten das Gefühl nicht, wir sehen nichts, wir haben die reine Gedankenenergie, die da in die Welt kommt. Hier sehen wir jetzt 3 Elemente jeweils. Wir haben hier die 3 Stäbe, das ist was ganz Schönes, da beginnt etwas. Wir sehen da hinten ein goldenes Meer mit Schiffen. Also da kann jetzt, lasst es uns anpacken, eine Dynamik kommt in die Welt. Bei den 3 Kelchen haben wir das so, eine Dynamik der Gefühle. Die Gefühle schwingen sich auf, es wird gefeiert, die Liebe wird vielleicht erwidert. Und bei den 3 Scheiben ist es so, da sehen wir einen Handwerker, es wird etwas gemacht, es entsteht etwas. Wir haben auch hier eine gewisse Dynamik. Die 3 Schwerter sind schon etwas unangenehmer. Wenn man sich die anschaut, es ist keine so tolle Karte, es ist eine Kummerkarte eigentlich. Aber es ist eine Karte, die uns eine messerscharfe Erkenntnis bringt. Und in dem Sinn hat sie auch ihre Sinnhaftigkeit. Aber es ist keine Wirklich beglückende Karte, wenn man es jetzt so anschaut. Bei 4 Karten haben wir eine Stabilität erreicht. Da kann alles in Ruhe wachsen. 4 entspricht auch dem Jupiter, haben wir gesagt. Also das ist das Wachstum, das wir da kennenlernen. Und wir haben hier zum Beispiel bei den Stäben, sieht man, da wird ein Fest gefeiert, die Arbeit ist gemacht und jetzt kann das alles, was man sich vor sich ist im Bestand, wir können das feiern, was gemacht wurde, alles kommt zur Ruhe, alles ist stabil. Auch bei den 4 Scheiben sehen wir eine sehr schöne Stabilität. Das ist eine irdische Power, man weiß, wie die irdischen Dinge zu handeln sind. Bei den 4 Schwertern ist es so, auch da kommt jemand zur Ruhe. Aber es ist so, es ist eine Ruhe nach dem Kampf, es ist ein spirituelles Ausruhen und man sieht da hinten ein Kirchenfenster und durch dieses Kirchenfenster wird symbolisiert, dass dem, der sich hier ausruht, die göttliche Gnade zuteil wird. Dann haben wir noch diese 4 Kelche. Das ist ein bisschen was Blödes bei Wasser, wenn man sagt Stabilität. Weil Wasser soll jetzt nicht unbedingt zur Ruhe kommen. Das Wasser muss fließen, Gefühl muss fließen. Ja? Und wir haben hier aber den guten Mann da, der sich dem Ganzen auch etwas verschließt. Also er sieht gar nicht oder will nicht sehen, dass ihm dieser 4. Kelch wieder aus der Wolke praktisch gereicht wird. Ja? Also wenn er das erkennt sozusagen, dann kann er den Kopf heben, und weitergehen, dann würde er sehen, dass er auch praktisch in Ruhe wachsen kann, dass dieses Gefühl in Ruhe wachsen kann. Bei den 5 haben wir schon ein bisschen ein wöderes Bild. Da haben wir eine Korrektur, da haben wir Veränderung. Ja? Schauen wir uns mal die 5 Stäbe an. Das ist am leichtesten zu deuten, da kämpfen wir ein paar miteinander. Das ist jetzt die Frage, kämpfen die nur im Spaß? Ist es ein sportlicher Wettkampf? Jedenfalls wollen sie irgendwas korrigieren, irgendwas muss da ausgehandelt, verändert werden. Dieser stabile Zustand von vorhin, der kann nicht bleiben. Bei den 5 Scheiben ist es so, da sind zwei recht armselige Gestalten unterwegs, heimatlos, in der Kälte, vielleicht in der Dunkelheit und wissen jetzt nicht ein und aus, haben materielle Schwierigkeiten, sind herausgeworfen aus allem bisherigen. Aber man muss auch sagen, sie haben hier ein Kirchenfenster. Das Gute ist so nah, man darf auch nie vergessen, das Helfende zu sehen. Bei den 5 Schwertern ist es so, dass wir einen mentalen Prozess haben. Also Schwerter sind immer Luft, es geht immer um die Gedanken, um den Intellekt. Das heißt, wir müssen da hier jetzt unseren Schatten treffen. Wir müssen lernen, unser höheres Selbst zu identifizieren und man muss lernen, sich auch selbst in einem besseren Licht zu sehen. Das bedeutet, dass wir hier etwas korrigieren müssen an unserem Denken, an unserer Sichtweise. Die 5 Kelche sind so ziemlich die traurigste Karte des ganzen Tarots. Wir werden es uns dann auch später noch anschauen in der Zeitqualität. Tarot, also 5 Kelche bedeutet so ähnlich wie Mars in Skorpion. Also das ist keine gute Sache. Man hat sich zu viel gewünscht, man hat vielleicht viel verloren. Man spürt noch diese 3 Kelche und die 2 Kelche und kann sich noch erinnern, wie dieses Gefühl entstanden ist und wie man gefeiert hat und wie schön das war. Aber man hat das jetzt alles verloren und sollte etwas korrigieren. Man spürt es. Aber man kann in dem Moment meist nicht viel tun. Die 6 stellt wieder das Gleichgewicht dar. Das ist die Sonne, das war dieser schöne Ring in der Mitte, diese gelb leuchtende Sephira. Da hier sehen wir schon schönere Dinge. Ne? Der reitet wie ein Sieger durch die Gegend. Da hier sehen wir auch diese Harmonie im Gefühl, da wird auch gefeiert. Bei den Scheiben sehen wir, auch da ist alles im Gleichgewicht. Also man hat nicht zu viel, man hat nicht zu wenig, man hat gerade genug. Also das bedeutet Gleichgewicht. Es wird etwas weggegeben und es wird etwas behalten, aber es besteht ein Gleichgewicht. Bei den 6 Schwertern ist es so, auch da soll ein Gleichgewicht hergestellt werden. Das Kind steht für einen Neubeginn. Und der Mann ist aktiv. Das heißt, wir schauen auch da, dass wir aktiv einen Ausgleich finden. Und zwar haben wir hier ruhiges Wasser und hier bewegtes Wasser. Also der Ausgleich der Gedanken soll hergestellt werden. In den sieben haben wir jetzt die Wunschnatur, die Neubewertung, das Umorientieren. Die Wunschnatur sieht man bei den Kelchen besonders schön. Die sieben Kelche präsentieren da so allerlei, was man sich wünscht, was hervorkommt und wo man sich dann irgendwann mal entscheiden muss. Es hat auch etwas Träumerisches. Die sieben Scheiben zeigen einen Mann vor seinem Weinstock. Dieser Weinstock muss erst wachsen dürfen. Ja, es ist diese Wunschnatur. Was wünscht man sich? In welche Richtung orientiert man sich? Die sieben Stäbe zeigen einen Mann, der ist nicht so ganz im Gleichgewicht. Aber man muss sich hundertprozentig einsetzen für das, was man will, wenn man es erreichen will. Bei den Schwertern sehen wir einen Mann, der schleicht sich mit fünf Schwertern davon und lässt zwei zurück. Das ist das Wünschen im Denken sozusagen, aber er hat es ein bisschen fragwürdig eingesetzt, weil er nimmt ja fünf Schwerter mit, also er nimmt den Konflikt mit, den wir vorher gesehen haben. Ist vielleicht nicht so ganz gut gelaufen. Diese Karte steht zum Beispiel für den Mond im Wassermann. Also das ist ein bisschen ein seltsames Wünschen. Die acht zeigen uns dann Klarheit. Sie zeigen teilweise Erfolg und Gleichgewicht. Bei der ersten Karte denken wir jetzt weniger an Erfolg, das schauen wir uns dann noch genauer an. Aber diese gebündelte Energie der Stäbe, diese Feuerenergie, diese Tatkraft, wo man gesagt hat, man entscheidet sich für eines, die kann jetzt neues Land erobern. Diese acht Stäbe sind eine schnelle Willensenergie und stehen für zielgerichtetes Handeln. Die acht Kelche zeigen, dass man Klarheit im Gefühl hat, aber beziehungsweise vom Gefühl weggeht, weil der Mann oder die Frau, ich glaube Mann ist es, geht weg von den Kelchen. Das heißt, ich habe die Gefühle im Hintergrund und ich gewinne Klarheit. Ich lasse mich nicht von meinen Gefühlen verwirren. Hier sehen wir jemanden an den Scheiben arbeiten. Das ist ein zielgerichtetes und konzentriertes Tun. Das wollte ich auch noch erklären. Manchmal heißt es Münzen. Und manchmal Scheiben. Mir gefällt der Ausdruck Scheiben besser, weil das das Erdverbundene ist. Und früher hat man ja auch gesagt, die Erde ist eine Scheibe. Und dadurch kann man das auch sehr schön ausdrücken, indem man da das Wort Scheiben verwendet. Es geht oft um Geld, aber es geht nicht nur um Geld, sondern um alles, was erdverbunden ist. Schauen wir uns noch einmal die Schwerter kurz an. Hier fließt das Wasser weg. Das heißt, das Gefühl fließt davon. Es ist das reine Denken. Und man muss aufpassen, wenn man zu kopflastig ist, dann hält einen das Denken gefangen. Man muss sich davon lösen und wieder Lebendigkeit zulassen, um Klarheit gewinnen zu können. Dann kommen wir zu 9. Jetzt nähert sich der Zyklus seinem Ende. Schauen wir uns wieder die Stäbe als erstes an. Oh, wird man jetzt ein bisschen traurig vielleicht, wenn man den sieht. Aber was hat man erreicht in diesem Zyklus? Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Ich habe die Stärke gewonnen, um in die Zukunft zu gehen. Ich habe alle Gefahren besiegt und ich komme jetzt langsam zu diesem Ende, wo alles weitergehen kann. Ich kann alles schaffen und habe Erfolg. Bei den 9 Scheiben ist es auch sehr schön. Das ist die Fülle. Ich glaube, schöner kann man es nicht zeigen, da braucht man gar nicht viel erklären, da ist einfach der Erfolg erreicht. Bei den 9 Kelchen hat man auch seine Gefühle erreicht, hat vielleicht Erinnerungen geschaffen, blickt auf sein Leben zurück. Bei den 9 Schwertern fallen wir schon wieder mal ein bisschen aus dem ganzen Schema raus, das schaut schon wieder mal nicht so rosig aus und wir haben ja auch wirklich eine dunkle Nacht der Seele, ja. Und wir müssen lernen, uns nach innen zu drehen oder nach innen zu wenden. Wir sehen hier eine Figur, die die Hände vors Gesicht schlägt. Das heißt, der Blick geht nicht ins Außen, der Blick geht ins Innen. Und erst dort können wir dann erkennen, was wichtig ist. In uns finden wir den geistigen Reichtum, nicht im Außen. Das heißt also, in der Karte ist dieses nach innen wenden und den Reichtum in sich selbst finden, gemeint. Also es ist keine so negative Karte, wie man jetzt vielleicht auf den ersten Blick glauben mag. In 10 schauen dann die Schwerter schon wieder so schrecklich aus. Also mit den Karten wären wir heute, glaube ich, nicht froh. Da ist praktisch alles manifestiert. Bei den Scheiben brauche ich nichts erklären. Also das ist die reine Seligkeit. Das, was sich jeder wünscht. Es sind 3 Generationen zu sehen. Es sind 2 Hunde zu sehen. Das ist auch, was jeder sich wünscht. Zumindest die Evelyn, der Freddy vielleicht weniger. Und wir sehen, es ist alles erreicht. Wir sehen hier den Regenbogen. Der Regenbogen steht für die Ganzheit im Tarot. Und auch hier eine glückliche Familie. Das heißt, auch die Gefühle sind angekommen. Hier ist die gebündelte Energie. Also alles wird zu einem Ziel gebündelt und man kann weitergehen. Und jetzt schauen wir uns nochmal die 10 Schwerter an. Der gute Mann schaut ja jetzt nicht gerade glücklich aus mit diesen 10 Schwertern im Rücken, das würde man mal meinen. Also, und diese Karte macht mich deswegen so unglücklich, weil sie für Sonne in Zwillinge steht. Also das muss man sich ja bitte mal vorstellen. Nicht? Ich habe die Sonne in Zwillinge, drittes Dekanat der Zwillinge, was habe ich? 10 Schwerter. Also wie ich das erste Mal gesehen habe, war ich jetzt etwas frustriert, muss ich gestehen. Und dann habe ich mich im Lauf des Lebens, im Lauf der letzten Jahre näher damit beschäftigt und muss sagen, man darf sich nicht in der Vielfalt des Denkens verlieren. Das ist einmal eine Botschaft dieser Karte. Man darf nicht in Zweifel verfallen und man darf nicht durch diese Zweifel und durch zu viel Denken handlungsunfähig werden. Weil wenn ich zu viel denke, dafür stehen ja diese Schwerter, dann liege ich irgendwann so da. Ne? Ich muss mich auf andere Dinge konzentrieren, muss diese Ego-Kontrolle loslassen und etwas im Menschen muss sterben, um neues Leben freizusetzen. Und dieses neue Leben, das sehen wir da hinten schon in diesem gelben Horizont. Also es ist auch keine so dramatische Karte, wie wir denken. Es mahnt nur dazu, eben in sich zu gehen, damit wir wieder lebendig werden. Jetzt habe ich euch das sehr beansprucht. Ich gebe euch das auch noch einmal durch. Die Stäbe, die Schwerter, die Scheiben. Ja, was soll ich jetzt auslassen? Eins ist nur dabei. Ja, die Schwerter, die könnt ihr dann verschwinden lassen. Nein. Also, schauen wir es uns nochmal ganz kurz zusammenfassend an. Wir haben jetzt also die kleinen Arkane, also diese 40 Karten, gedeutet, indem wir jeweils von 1 vom reinen Potenzial losmarschiert sind. Dann haben wir die Dualität gefunden. Dann das war also in diesem grauen Bereich, Chokma. Dann haben wir in 3, in dem schwarzen Bereich, Moment, also der, im schwarzen Bereich war Beginn, das Wachstum. In 4 kam Stabilität und das Wachsen in Ruhe. Also 4 und 7, das sind die Dinge, wo etwas in Ruhe wachsen kann. Und 5 und 8, da geht es richtig rund. Ja, also da geht was weiter. 5 haben wir schon gesagt, das ist die Korrektur, das ist die Mars-Energie, da geht es zur Sache. In 6, in dieser gelben Mitte da, finden wir die Sonne des Lebens. 7 haben wir dann die Wunschnatur, in 8 gewinnen wir Klarheit, zum 9. ernten wir die Früchte, da ist das Ende des Zyklus ist nahe und schließlich manifestiert sich alles. Und wenn ein Zyklus vollendet ist, dann kann er wieder neu beginnen. So haben wir es in den großen Arkana gesehen, wo das von der Null des Narren zur Null der Welt gegangen ist, von diesem androgynen Zustand zum androgynen Zustand der Welt. Hier sehen wir das wieder, jeder Zyklus wiederholt sich immer neu, auf andere Weise und auf andere Art im Leben. Jetzt möchte ich ganz kurz noch, es tut mir leid, auf die Hofkarten zu sprechen kommen. Es gibt sie leider, sie sind am schwierigsten zu deuten. Sie haben immer 2 Energien. Und zwar, habe ich es euch schon gesagt, Erde, Wasser, Feuer, Luft, also das Erdverbundene, das Materielle, die Gefühle, die Tatkraft, den Intellekt werden ausgedrückt eben durch die Symbole. Und wir haben hier noch eine 2. Energie, die Erde, die in dem Buben oder im Pagen zu finden ist, die Luft im Ritter, Wasser in der Königin und Feuer im König. Das Ganze hat auch noch eine Yin- und Yang-Kombinationsmöglichkeit, die ich euch aber heute vorenthalten werde. Ich gebe euch auch die Hofkarten durch. Schaut euch das einfach einmal an, wie das ausschaut und wie es auf euch wirkt. Ich zeige sie euch einmal kurz. Und zwar die Buben, stehen oder Pagen stehen für die Erde. Das sind ganz geerdete Menschen oder wenn man ganz geerdet wird und da kommt dann noch einmal die Erdenergie dazu. Also das ist zweimal Erde. Hier wird diese Erde etwas aufgelockert durch die Luft. Hier haben wir diese Erdenergie. Also stellt euch vor, ihr seid Erde und dann drückt euch jemand einen Kelch oder ein Gefühl in die Hand. Wie geht ihr als erdgebundener Mensch mit einem Gefühl um? Wie geht ihr damit um als erdgebundener Mensch mit Feuer? Ja? Keramiker zum Beispiel, Erde und Feuer, super Kombination. Aber was mache ich jetzt, wenn ich Erde bin oder wenn ich mich erdverbunden fühle und da kommt irgendwas Luftiges daher? Ja? Das ist ungefähr so, wie wenn ein Stier und Zwillinge sich treffen. Nicht? Also das sind so Dinge, so Polaritäten, die sich da treffen. Zu deuten ist es sehr, sehr schwierig. Ich möchte es euch einfach nur anhand dessen zeigen, dass da immer zwei Elemente aufeinander prallen. Beim Ritter haben wir im Hintergrund den Intellekt. Ja? Und stellt euch einmal vor, ihr seid jetzt so ein hochintellektueller Mensch, ne? Also so einer, der die 10 Schwerter in den Rücken kriegt quasi. Und plötzlich drückt euch jemand einen Kelch voller Gefühl in die Hand. Und ihr denkt es immer nur und plötzlich sollt ihr fühlen. Wie ist das für euch, wenn ihr plötzlich damit konfrontiert seid, dass ihr fühlen müsst? Der Ritter der Schwerter ist in seinem Element. Das ist Luft durch Luft. Zum Beispiel die Journalisten, also jeder, der mit Sprache gekonnt umgeht, ne? Das Schwert, die Macht des Wortes, das ist zum Beispiel, trifft sich da sehr, sehr gut. Die Königin steht für das Wasser. Schauen wir uns hier mal die Königin der Kelche an. Das ist Wasser, das durch Wasser ausgedrückt wird. Die gute Frau fließt da schon fast davon. Das ist reines Wasser. Ja? Das ist auch Mond in Krebs zum Beispiel. Das wäre dafür ein Symbol. Wir sehen die Königin der Münzen, die trägt dann schon recht schwer an der Erde, die ihr da aufgeladen wird. Die Könige stehen fürs Feuer. Der König der Stäbe, Feuer durch Feuer, da ist er in seinem Element. Ein König der Kelche, der hat keinen so festen Stand mehr. Und immer wo diese Karten kommen in den Legungen, müssen wir uns diese Qualitäten anschauen, die da miteinander verbunden sind. Ja, Legungen. Stellen wir uns vor, wir sind auf der Suche nach dem Traumprinzen. Ich habe euch hier einen Traumprinzen mal gebracht. Das ist eine Karte für den Magier. Also vielleicht findet ihr jemand Gefallen an diesem Magier. Er läutet sich schon ein. Ja. Und jetzt stellen wir uns einmal vor, wir haben bei Radio Steiermark angerufen und die Susi hat gesagt, ihre progressive Venus macht schöne Aspekte. Juhu, herrlich. Aber sie hat auch eine schlechte Nachricht für uns. Ihr Traumprinz wird nicht einfach bei Ihnen klingeln. Das ist blöd. Schlecht gelaufen. Ja? Was also ist der nächste Schritt, um diesen Traumprinzen zu finden? Die Susi hilft nicht weiter. Die Gisi Hafner hat dann aus der Leitung geschmissen. Also jetzt steht man da. Jetzt greift man am besten zu den Tarotkarten und schaut sich an, zum Beispiel diese, die schmeißt man einfach weg, das ist ja für nichts gewesen. Ne? Also das Kreuz ist zum Beispiel eine Legemethode, die uns helfen kann, solche Fragen zu beantworten. Ne? Und wir möchten jetzt herausfinden, welchen Schritt sollen wir als nächsten unternehmen, um diesen wunderbaren Traumprinzen zu finden, der nicht klingelt, aber von der Susi verheißungsvoll in der progressiven Venus da vorhergesehen wurde. Was tue ich jetzt? Wie mache ich weiter? Zuerst schaue ich mir das Thema an. Ha, die Liebe, Gott sei Dank. Jetzt sind wir gerettet, da kommt nicht das Geld. Der schnöde Mama und wir suchen den Mann wirklich aus reiner Liebe. Dann schauen wir, wofür ist nicht die richtige Zeit? Naja, wenn man Eremiten sieht, hat die Susi eh schon gesagt, nicht daheim sitzen bleiben und dort den Sinn des Lebens suchen. Aber was sollen wir stattdessen tun? Was hilft uns weiter? Wir können in die Welt hinausgehen, spontan und frei, wie Uranus. Die Nase in den Wind halten und schauen, was sich da so bietet. Und dann, wenn wir das machen, dann führt das, jawohl, zum Sieg. Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel, wie man so eine Legung deuten kann. Also dort, wo wir mit der Astrologie anstoßen, so an unsere Grenzen stoßen, wo die Susi uns nicht mehr weiterhelfen kann, da greifen wir zu den Tarotkarten. Ja, also jetzt ist das Rätsel gelüftet, ja? Also, das ist eine Möglichkeit. Nein, es ist aber wirklich eine Möglichkeit, jetzt ganz im Spaß präsentiert. Astrologie kann uns nicht auf alles eine Antwort geben. Und manchmal müssen wir weiter in unser Unterbewusstes schauen, manchmal müssen wir schauen, was bieten uns die Karten als Lösung. Oft ist es was ganz anderes als in der Astrologie, wenn wir plötzlich über Saturn und Pluto-Transite reden. Und dann kommt vielleicht der Uranus daher, der Narr. Dann sagt er uns, nimm's nicht so schwer. Dann zeigt er uns, denk einmal drüber nach. Sei ein bisschen spontan und lass dich nicht runterziehen von deinem Saturn. Lass dich nicht in die Tiefe ziehen von deinem Pluto. Freilich. Wir schauen uns Radix auch noch an. Ja? Und falls dann eine Frage offen bleibt, sehr, sehr gerne. Wir können jetzt noch schauen, ein anderes Legesystem, wohin führt der Weg? Wir haben hier zwei Wege zur Auswahl. Das Thema, was passiert, wenn ich diesen Weg gehe und was passiert, wenn ich den anderen Weg gehe? Nehmen wir zum Beispiel die Entscheidung her, ich möchte einen neuen Job. Ja? Für welchen Weg soll ich mich entscheiden? Den Weg 1 legen wir vorher fest, das ist der Weg, ich suche einen neuen Job oder ich gehe einen neuen Job. Und der Weg 2, ich bleibe in meinem Job. Jetzt habe ich euch da mal eine Legung zusammengestellt, wie das ausschauen könnte. Also wie gesagt, oben wäre, ich gehe in einen neuen Job. Unten ist, ich bleibe im alten Job. Wenn ihr nur so die Karten anschaut, für welche Lösung würdet ihr euch entscheiden? Also die Masochisten entscheiden sich für Weg Nummer 2. Die Optimisten entscheiden sich für Weg Nummer 1. Ja? Es ist so, wenn wir in einer Legung auch große Arkana auf einem Weg zum Beispiel haben. Hier haben wir ja die Liebenden und hier haben wir die Welt aus den großen Arkana. Dann ist dieser Weg eigentlich der bevorzugte. Hier unten haben wir kleine Karten und die Hofkarte. Da oben haben wir auch eine kleine Karte dabei. Aber im Prinzip ist der Weg immer zu bevorzugen, wo eine Betonung ist durch die großen Arkana. Die zeigen uns den besseren oder fröhlicheren Weg. Also das Rad des Schicksals, also die Lebensaufgabe, wir stehen vor dieser Aufgabe, einen neuen Job zu suchen oder im alten zu bleiben. Im neuen Job wird unser Herz dort sein. Wir haben das Potenzial, die reine Energie des Gefühls und wir erreichen schließlich die Welt, die Erfüllung. Wir können also durch den Job tanzen, also wenn wir Tanzlehrer sind, auf jeden Fall, aber auch sonst hoffentlich. Und im anderen, da sind wir schon sehr fixiert auf das, was wir haben, das, was wir erreicht haben. Ritter der Schwerter, haben wir gesagt, Luft durch Luft, da ist vielleicht viel Blabla in der ganzen Geschichte enthalten. Und dann stehen wir am Ende da und haben den Scherben auf, also in dem Fall 5 Scherben. Ja? Jetzt kommen wir. Also zu den Legungen muss ich noch sagen, es gibt sehr, sehr viele Legungen. Ihr werdet welche im Internet finden, wenn euch das interessiert. Ihr werdet sehr viele bei Hayo Banzer finden, der hat ganz tolle Legesysteme entworfen. Es gibt auch eine Harry Potter-Legung auf diese, wie heißt dieses Schmuckstück, das er trägt. Susi, hilf mir bitte. Du weißt schon, nicht der Harry, sondern der... Bitte? Nein, auch nicht der Dumbledore, sondern diese drei Geheimnisse. Den Kreis, den Stab und das Dreieck. Der diese fliegenden Pflaumen da züchtet. Die eine Freundin vom Harry Potter, ist ja so ein bisschen... Verrückte, wie heißt sie schnell? Die Luna Lovegood, danke, da haben wir es. Und der Vater von der Luna Lovegood trägt dieses Schmuckstück, das diese drei Geheimnisse versinnbildlicht. Und da kommen sie ja zu ihm dann und dann wird diese Geschichte erzählt und der Tod spielt eine Rolle. Und da geht es um den Umhang, es geht um den Zauberstab und noch was, weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, die drei Heiligtümer des Todes, meine ich, genau, Entschuldigung, genau. Das passiert, wenn man alt ist und ja. Gemeinsam schaffen wir es, genau. Und auf die zum Beispiel habe ich auch eine Legung gefunden. Das heißt, es gibt auf alles Mögliche eine Legung. Man kann auch selbst Legungen entwerfen, wenn man ein bisschen Erfahrung hat. Also da gibt es alles Mögliche. Aber was nicht verändert werden kann, ist der astrologische Tarotkreis. Und da kommen wir zu etwas ganz Spannendem jetzt. Ja, den habe ich euch kopiert, damit ihr ihn euch neben das Nachtkästchen, neben das Bett legen könnt, damit ihr ihn inhalieren könnt und auswendig lernen. Na, das wieder nicht. Wie gehe ich jetzt mit diesem astrologischen Tarotkreis um? Also er ist nach Crowley, ist er, danke, gezeichnet worden von einer meiner Tarotlehrerinnen, von Lehrerinnen, das ist die Ursula, sie nennt sich Uwe Auram. Sie arbeitet gerade an einem Buch über Tarot, das mittlerweile 1000 Seiten umfasst. Also sie ist das, was man wirklich eine Spezialistin in Tarot nennt. Und sie hat, wie gesagt, nach diesen Vorgaben von Crowley diesen Kreis entworfen. Eine Änderung müsst ihr bei dem Kreis bitte beachten. Wo Prinzessin steht, müsst ihr Bube hinschreiben. Also der Crowley und der Wade haben, um die Welt zu verwirren, na, aber aus anderen Gründen, als unterschiedliche Bezeichnungen. Das ist in der Tabelle unter dem Tarotkreis angeschrieben. Aber die Ursula hat das jetzt nicht alles verwirklicht. Sie hat jetzt nur Prinzessin geschrieben statt Bube oder Page. Also wenn ihr das euch einfach merkt. Wie schaut man sich das Ganze jetzt an? Es ist nicht so schwer, wie es auf den ersten Blick scheint. Wir haben hier den Widder, wir haben den Stier, die Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische. Das heißt, das ist schon das, worauf wir uns einmal beziehen können. Zu diesen Tierkreiszeichen dazugeschrieben ist jeweils die Karte aus der großen Arkana, die dazugehört. Der Herrscher, der Hierophant, die Liebenden, auch das steht alles dabei. Ja? Und diese Tierkreiszeichen sind noch einmal unterteilt in Dekanate, jeweils 10 Grade. Und zwar in dem Fall nicht die modernen Dekanate, sondern die chaldäischen Dekanate. Ein paar wissen das ja schon und kennen sich da schon sehr gut aus. Da die erste Reihe, die ist da voll trainiert. Wie gesagt, und zu diesen Dekanaten, zu diesen chaldäischen Dekanaten werden eben zugeordnet der Widder, die Sonne und die Venus. Ja, die finden wir da hier. Entweder die Susi fragen oder nachlesen. Ja, nicht mich fragen oder die erste Reihe fragen. Nein. Also nein, es beruhte damals darauf, dass die Ägypter eine 10-Tageswoche gehabt haben und je nachdem, welcher Planet aufgegangen ist, haben sie das eingezeichnet. Aber nur, dass ihr wisst, woher das überhaupt kommt. Und jedem dieser chaldäischen Dekanate ist noch einmal eine Karte der kleinen Arkana zugeordnet. Ja? Und ganz in der Mitte, da haben wir auch noch einen Kreis, der ist jetzt nicht aus Ziergründen da, sondern das ist sozusagen eine Kombination von Uranus, von Neptun und Pluto. Pluto, das Rote, ist das Urfeuer, das ist so diese Ursuppe, die dargestellt wird. Das Gelbe ist die Urluft, das ist der Uranus. Und das Blaue, das ist das Urgefühl durch Neptun. Ja? Das ist das, was praktisch nach außen lebt. Also ich habe euch den Tarotkreis jetzt ein bisschen anders erklärt, weil ihr ja Astrologen seid und euch an den Tierkreiszeichen am besten orientieren könnt. Aber dieser Kreis wird eigentlich von innen nach außen gelesen. Er überträgt seine Energien von innen nach außen. Und diese Urkraft, die da im Inneren ist, in diesem Kreis, die dehnt sich nach außen aus. Wenn wir uns das jetzt anschauen mit den Karten, dann ist es so, dass die Zahlen 2 bis 4 immer für die kardinalen Zeichen verwendet werden, die Zahlen 5 bis 7 für die fixen Zeichen und die Zahlen 8 bis 10 für die veränderlichen Zeichen. Ja? Also wir haben da hier zum Beispiel Zwillinge ist veränderliche Luft. Da hier haben wir die Waage. Es ist die kardinale Luft. Und wir haben den Wassermann mit der fixen Luft. Ja, das ist im Prinzip, wie man diese Karten liest. Ich zeige es euch jetzt dann gleich noch einmal, wie man sich das anschaut. Also man kann einerseits einmal schauen, wenn in eine Legung eine dieser kleinen Karten kommt oder eine dieser Karten kommt, sagen wir mal, es kommen die drei Schwerter, ja, dann kann ich mir anschauen, in welcher Qualität kann ich diese drei Schwerter verstehen, ja. Ich habe über den drei Schwertern, habe ich den Saturn, darüber habe ich die Gerechtigkeit, darüber habe ich die Königin, der, was ist das, Schwerter, glaube ich, ja, Luftenergie, und über diesen ganzen Quadranten geht dann praktisch der Bube, der Kelche. Und dieses Ass ist noch diese Energie, die immer um die Achsen herum besonders heftig zu spüren ist. Ja? Das ist einmal das eine, wie ich den Tarotkreis verwenden kann. Das andere ist, ich kann mir anschauen, wo habe ich meine Planeten. Ne? Und da habe ich eben das große Glück, ich habe zum Beispiel das... Ja, ich sehe, es haben ein paar aufgepasst, das freut mich sehr. Ich habe die Sonne im dritten Dekanat Zwillinge. Ne? Und da haben wir, also auch, da habe ich doppelt praktisch die Sonne, 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 juhu. Und dann habe ich da unten die 10 Schwerter. Ja? Also, das hat mich im ersten Moment sehr begeistert, aber wir wissen ja mittlerweile, wir sollen uns nicht von dem umbringen lassen, wir sollen uns nicht lahmlegen lassen durch den Verstand. Und wenn man das jetzt zum Beispiel anschaut, die 10 Schwerter, die Sonne, dann wird schon schön, also wir gehen ja von innen nach außen. Dann haben wir Sonne, Sonne, dann haben wir die Liebenden und dann habe ich außen noch einmal die Königin der Kelche, Wasser durch Wasser, Gefühl und Gefühl. Und ganz außen habe ich noch einmal den Buben der Scheiben, also noch einmal die Erde. Ja? Also ich habe dann letztendlich diese Entwicklung, wenn ich diese Entwicklung durchmache, dann geht es mir schon ein bisschen besser als mit den 10 Schwertern allein. Ja? Und so könnt ihr euch das auch daheim einmal vornehmen, diesen Tarotkreis, schaut mal eure Sonne an, wo ist eure Sonne, welche Qualität hat diese Sonne, mit welchen Karten ist es verbunden, sucht euch die Karten aus dem Internet oder vielleicht habt ihr irgendwelche zu Hause herumliegen. Lasst es einfach auf euch wirken und legt euch diese Karten auf. Ich habe für den heutigen Abend noch einmal das Ganze hergenommen, um die Zeitqualität der jetzigen Zeit anzuschauen. Das kann man nämlich auch mit den Tarotkarten machen. Wir haben Skorpionzeit. Ja? Und wir haben den Beginn des Skorpions haben wir mit den 5 Kelchen. Wir haben gesagt, das ist eine der traurigsten Karten des ganzen Tarots. Und wir haben sie noch mit dem Turm verbunden, mit dem Mars. Und wir haben da hier den Tod. Also das ist eine Zeit, die ganz, ganz schwierig begonnen hat. Jetzt aber sind wir im dritten Dekanat. Ja? Wir haben hier die 7 Kelche, wir haben die Venus, wir haben den Tod, wir haben die Königin der Stäbe und wir haben den Buben der, was ist das, der Erde, der Kelche, Buben der Kelche. Jetzt schauen wir uns das, das haben wir jetzt einmal da rausgesucht, ja, so geht man vor, so schaut man sich die Zeitqualität an. Wir haben die Skorpionzeit, drittes Dekanat. Wir suchen uns den Skorpion, den Tod. Wir suchen uns das dritte Dekanat, das ist die Venus, die finden wir in der Herrscherin. Wir suchen uns die 7 Kelche. Wir suchen uns den König der Stäbe und den Buben der Kelche. Ja? Diese Karten werden uns die Zeitqualität für diese 20 bis 30 Grad Skorpion beschreiben. Tun sie. Wir holen uns den Tod für den Skorpion. Wir holen uns die Venus, die Herrscherin. Wir holen uns die 7 Kelche. Wir holen uns den König der Stäbe und den Buben der Kelche. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben da hier diese Wunschnatur, haben wir gesagt, wo wir uns nicht entscheiden können. Wir haben da die Venus, das, da wächst alles, das ist das Wachstum, das können wir fast nicht bremsen. Aber wir haben auf der anderen Seite den Tod, der beendet, der transformiert, der macht neu. Wir haben diesen König der Stäbe, Feuer durch Feuer, nur die brennende Tatkraft, die reine Energie, also da hier das Wachstum und da hier diese starke Energie. Und wir haben letztendlich, wo führt es hin? Also wir schauen es uns immer so an, wo führt es hin? Wir haben den Buben der Kelche. Also wir haben diese Erdverbundenheit mit diesem Buben der Kelche, der das Gefühl in den Händen hält. Und ich will da gar nicht zu viel Deutungen dazu machen. Schaut euch das an, lasst es auf euch wirken und geht einfach in euch, was das für Bilder in euch erzeugt, was das für Gefühle in euch erzeugt, jeweils für die Zeitqualität, die ihr euch gerade anschauen wollt. Das könnt ihr auch für andere Dinge anschauen, ihr könnt euch das für Transite anschauen, ihr könnt euch das für Beziehungen anschauen, Kombine, ihr könnt es auf alles drauflegen. Ich möchte nur nicht mehr Beispiele bringen, weil ich glaube, das ist einmal als erster Eindruck genug von dem Ganzen. Probiert es selber aus und ich kenne kein Buch, wo es wirklich so strikt gedeutet wird. Da kommt man wirklich auf diese Ebene der Intuition, wo man die Astrologie dann erweitern kann. Wir haben uns heute also angeschaut, den Aufbau des Tarots mit den 78 Karten, den großen Arkana, die eine Heldenreise beschreiben. Wir haben uns die kleinen Arkana angeschaut und sie gedeutet mit Hilfe des Lebensbaumes, also von Keter, der reinen Energie, bis zu Malkut, bis zu dem, was auf der Erde manifestiert wird. Wir haben uns die Hofkarten mit den zwei Elementen angeschaut. Wir haben herausgefunden, welche Zuordnungen es gibt und dass wir ein paar Zuordnungen gar nicht kennen wollen. Und wir haben uns den kabbalistischen Lebensbaum mit den Schöpfungsstationen angeschaut, den Sephiroth. Und schließlich haben wir noch Legesysteme kennengelernt, bevor wir uns dem astrologischen Tarotkreis zugewendet haben. Ja, und so bleibt nicht mehr viel zu sagen. Mir bleibt nur noch für eure Aufmerksamkeit von ganzem Herzen zu danken.